die alten beiden zwei Verse. Maharishnavi ist der Vater von einer Inkarnation Gottes, Maharishnavi. Da wird jetzt zwei Versen darum preisgegeben. Einer von diesen Versen lautet wie folgt. Wer ist in der Lage, die Vollkommenheit Maharishnavis zu erlangen? Wer kann seine Taten ausführen? Aufgrund seines hingebungsvollen Dienstes war die höchste Persönlichkeit Gottes damit einverstanden, sein Sohn zu werden. Have a translation for the devotees who don't speak in German. I will speak Germanski. How should we organize this? Is there some creating here? Do you have to transfer? Yes, that's good. Manjulali. Rangini, sogar. Sehe ich dich da richtig? Du bist da auf dem Übersetzersitz. Ja? Dann müssen wir vielleicht das ein bisschen besser organisieren, wenn du da so, da musst du so ein Duschen. Vielleicht da, das ist immer ganz gut, wenn man sich auf die Ecke setzt, dann kannst du mit voller Lautstärke in den Blumenraum hinein übersetzen. So, Rangini, the translation. Please go in this room. Flower room. Oh, did they find there are not so many flowers? They are all on the outside. Um Maharishnavi zu umweisen, verfassten die alten Weisen zwei Verse. Einer von ihnen lautet wie folgt. Wer ist in der Lage, die Vollkommenheit Maharishnavis zu erlangen? Wer kann seine Taten ausführen? Aufgrund seines hingebungsvollen Dienstes war die höchste Persönlichkeit Gottes damit einverstanden, sein Sohn zu werden. In diesem Vers sind die Worte Shuddhena Kamana sehr wichtig. Wenn Arbeit nicht im hingebungsvollen Dienst verrichtet wird, ist sie durch die Erscheinungsweisen der Natur verunreinigt. Das wird in der Bhagavad Gita erklärt. Yatyatat Kamanon Yatra Lokoyan Kamabandana. Tätigkeiten, die nur ausgeführt werden, um den höchsten Herrn zu erfreuen, sind nicht von den Erscheinungsweisen der Natur verunreinigt. Alle anderen Handlungen sind durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Leidenschaft oder auch der Tugend verunreinigt. Also, wenn jemand etwas tut, was nicht das Ziel hat, Bhakti Krishna dazu veranlasst, als sein eigener Sohn zu erscheinen. Und die großen Weisen, die reflektieren darüber und sagen, wer kann die Vollkommenheit Maharaj Navis erlangen und wer kann das verstehen überhaupt? Das wäre eine große Seltenheit, dass ein Lebewesen durch seinen hingebungsvollen Dienst die höchste Persönlichkeit Gottes als Sohn, in der Rolle eines Sohnes bekommt. Nun, obwohl dies sehr selten ist, sind wir doch hier, die wir uns zusammengefunden haben im Kölner Tempel, damit beschäftigt, etwas ganz Ähnliches zu versuchen. Auch wir eine Beziehung zu Krishna herstellen, zu Gott herstellen, die sehr vertraulich ist. Es gibt verschiedene Rasas oder transzendentale Wohlgeschmäcke, die auftreten in bestimmten Beziehungen. Und uns ist es daran gelegen, eins dieser Rasas in unserem eigentlich zu erreichen. Es gibt die Beziehung, wo Krishna als Diener verehrt wird. Es gibt die Beziehung, wo Krishna als Freund verehrt wird, als Elternteil und schließlich als Geliebte, wo man ihn verehrt, wie eine Geliebte einen Geliebten verehrt. Wir wollen diesen Rasa allein in unserem Leben. Wir sind hier zusammengekommen auf der Suche oder in dem ernsthaften Bemühen, eines Tages eine solche vertrauliche Beziehung zu Krishna zu erlangen, dass wir ihn auch sozusagen als unseren Sohn sehen können. Die menschliche Lebensform ist ausschließlich zu dem Zweck bestimmt, diese Beziehung zu Krishna wieder zu erlangen. Es ist sehr selten, dass jemand eine zivilisierte menschliche Lebensform erlangt. Von den 8 Millionen Lebensformen, die es gibt, gibt es nur 400.000, die menschlich sind. Und von diesen gibt es nur einen ganz kleinen, sehr beengten Prozentsatz von Lebensformen, die, wie soll man sich ausdrücken, sehr, die einfach zivilisiert genug sind, dass sie sich mit der vedischen Literatur beschäftigen können. Zivilisiert zu sein bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man nicht den Forderungen seiner Sinne nachgibt, wie es die Tiere tun, die nur für die Erfüllung ihrer Instinkte leben, sondern dass man ein höheres Ziel verfolgt, als das, was sich jenseits des Tellerrandes der gewöhnlichen Sinnenbefriedigung befindet. So, auf dieser menschlichen, sehr seltenen menschlichen Lebensform sucht ein Devotee die Hilfe eines echten spirituellen Meisters, die heißt, durch den Kontakt mit einem solchen echten spirituellen Meister kann man zum Krishna-Bewusstsein erhoben werden. Man bekommt dann irgendwann von seinem spirituellen Meister die Einweihung ins spirituelle Leben. Mit der Einweihung geschehen genau genommen zwei Dinge. Die erste Sache ist, dass unsere karmischen Reaktionen vernichtet werden. Dazu gehören drei einzelne Dinge. Erstmal die Unwissenheit wird vernichtet, dann der Wunsch nach materiellen Dingen und schließlich die sinnvolle Tätigkeit. Ein Devotee, der, sagen wir mal, eine echte Einweihung erhält, dem werden die drei Dinge genommen. Die Unwissenheit des materiellen Daseins, Wünsche nach materiellem Leben und auch die materiellen Tätigkeiten, die zu erneuter Verstrickung führen. Und dem Devotee wird bei der Einweihung Zugang zu transzendentalen Wissen gegeben. Nun, die meisten von uns sind eingeweiht und reflektieren, sind in euch tatsächlich die Unwissenheit des materiellen Daseins, ist die verschwunden? Und die zweite Frage, sind die Wünsche nach materieller Betätigung verschwunden? Ich glaube, wenn wir ernst und ehrlich sind, werden wir sagen, ja, wir haben bei der Einweihung die Möglichkeit gespürt. Wir haben die Möglichkeit gespürt, dass sich die Türe zu einem erfüllten spirituellen Leben erfüllten. Ich weiß also von Devotees, die die Einweihung empfangen, sie sehr glücklich und sehr befreit sind. Aber es scheint, dass diese materiellen Dinge wieder zurückkommen. Wie Unkraut sozusagen. Wenn man einmal den Garten aufräumt, ist das Unkraut erfolgreich vergangen. Aber ja, es wächst dann doch wieder zurück, wenn man nicht vorsichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Garten gehabt habt. Ich war Hobby der Freizeitgärtner, muss man so sagen. Und kann mich doch nicht daran erinnern, in Hamburg viele Gärten versorgt zu haben. Ich musste immer nach einem Monat zurückkehren und wieder von vorne anfangen mit dem Unkraut jeden. So ist es auch für einen Devoten, der im spirituellen Leben die Einweihung bekommen hat. Er muss sehr vorsichtig sein, dass das Unkraut nicht wieder zurückkommt. Sagen wir mal, dass die materiellen Wünsche und das materielle Dasein nicht wieder in sein spirituelles Leben hineinkommt. Muss man wirklich aufpassen wie ein Gärtner. So, nachdem ein Devotee die spirituelle Einweihung in ein spirituelles Leben bekommen hat, muss er, damit das Unkraut des materiellen Daseins nicht wieder zurückkommt, sehr bemüht sein, von seinem spirituellen Meister tiefergehende spirituelle Themen zu lernen. Ohne, dass wir von unserem spirituellen Meister ständig weiter lernen, spirituelle Themen, wird das Unkraut des materiellen Daseins mit Sicherheit zurückkommen. Wie bei einem Garten, wo es wieder anfängt zu wuchern und alles zu überdecken. So über dieses tiefe Lernen von unserem spirituellen Meister möchte ich gerne heute Morgen sprechen, denn es ist sehr wichtig für einen Devotee, der die Vollkommenheit des menschlichen Lebens erreichen will, dass er ständig dafür sorgt, dass das Unkraut der materiellen Wünsche aus dem Herzen verschwindet. Und ich möchte heute als Grundlage für dieses tiefere Lernen einige Texte aus dem 11. Kanto nehmen, die ich ausgewählt habe, weil ich gestern mit einem Devotee sprach, dass wir mal eine Bierserie machen sollten über diese Themen, die im 10. Kapitel der Gita und im 7. angesprochen wird, aber auch im 11. Kapitel, 11. Kanto des Srimad Bhagavatams im 7., 8. und 9. Kapitel. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams taucht eine Persönlichkeit auf, die zunächst einmal unser Verständnis vom spirituellen Leben leicht herausfordert. Es ist Dattatreya, ein Avaduta, das heißt eine völlig befreite Persönlichkeit, die auf der Brahman-Ebene ist, also die völlig verstanden hat, dass sie nicht der physische Körper ist, sondern eine ewige Seele. Und Dattatreya überrascht jetzt den König der Yadu-Dynastie, den er trifft, indem er sagt, den Yadu-Raj zu ihm, ich habe 24 Gurus. Sofort denkt ein Devotee in der Hare Krishna Bewegung, 24 Gurus, ist das nicht ein bisschen viel? Wir lernen in den Schriften, dass man nur einen Guru haben soll. Und Dattatreya fordert dieses Verständnis heraus. Zunächst einmal. Im Text 31 sagt er, Na je kasmat guru jnanam sushtiratsya supushkalam brahmaitat advitiyam vai diyate bahuda shibhi. Nicht wie in der arkischen Bewegung wissen wir, sondern von einem, wir können einen einweihen ins Wörtern. spirituellen Meister haben und viele unterweisende spirituelle Meister, wobei die Rolle des Shikshagurus im Augenblick erst noch langsam sich entwickelt. Das ist ein Bereich, der noch nicht so, so klar ist. Und hier spricht jetzt der Avadhuta Brahmana zu diesem Thema. Obwohl die absolute Wahrheit eine ist, ohne ein Zwei, haben die Weisen ihn auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben. Es gibt welche, die sagen, Gott ist einfach die Energiefülle des Brahman. Andere sagen, Gott ist im Herzen gegenwärtig. Andere sagen, er ist Narayan. Und andere sagen, er ist Nandanandana. Also unterschiedliche Beschreibungen. Manche sagen, es ist die Ursache des materiellen Universums. Andere sagen, ja, aber schon, aber eigentlich ist Krishna zu verstehen mehr als ein Kulendjung. So gibt es da verschiedene Beschreibungen über die gleiche absolute Wahrheit. Deswegen mag es sein, dass man nicht in der Lage ist, ein festes oder komplettes Verständnis von einem spirituellen Meister zu bekommen. Das ist die Schlussfolgerung des Avadhuta Brahmana. Wir können zum Beispiel sagen, Gurgopal ist eine vielseitige Persönlichkeit, und wenn wir jetzt nur Dayasindhu fragen würden, wie ist Gurgopal, würden wir vielleicht nicht ein umfassendes Verständnis von Gurgopal bekommen. Deswegen fragen wir vielleicht nach, ich habe das vergessen, seine Frau, die weiß, was er einige Dinge, wir fragen vielleicht seinen spirituellen Meister, wir fragen seine Eltern, Herrn und Frau Reinsberg, wie er in der Kindheit war, war ein fügiges Kind oder eher von fester Willenskraft in seinen individuellen Vorhaben und so weiter, und können vielleicht sogar noch die katholische Schwester befragen, die DDR-Tanten, und kriegen dann ein umfassenderes Verständnis, als wenn wir eben nur eine Person, Dayasindhu, befragen würden. Und so, das ist die Logik, die hier angewandt wird. Wenn wir nur einen spirituellen Meister befragen, so sagt der Avadhuta Brahmana, und nicht viele spirituelle Meister, mag es sein, dass wir nicht ein umfassendes Verständnis von der absoluten Wahrheit bekommen. Versteht ihr die Logik, die ihr anwendet? Nun, dieses Thema wird kommentiert von unterschiedlichen spirituellen Meistern, also Kommentatoren. Jiva Goswamis Kommentar ist, weil es normalerweise verstanden wird, dass man nur einen einzigen spirituellen Meister annimmt, warum wird dann hier empfohlen, dass man von vielen spirituellen Meistern lernt? Das ist also die Frage. Vishwanath Chakravarti Thakur beantwortet sie, indem er sagt, im Srimad Bhagavatam heißt es, Tasmat Gurum Prapadeta Yasu Shreya Uttamam. Ich möchte nochmal sehen, diese Diskussion ist für einen Devotee in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein schon relevant und wird relevanter und relevanter während des spirituellen Fortschritts. So, die Frage ist, sollten wir nur einen spirituellen Meister annehmen und nur von ihm lernen, oder sollten wir mehrere spirituelle Meister annehmen? Der Avadhuta Brahmana, der lernt hier sogar von Elefanten und Honigbienen und auch einer Prostituierten, ein Kind und ein Mädchen. Also er lernt auch von spirituellen Meistern sozusagen außerhalb seiner Guru Vaga, seiner Familie, von Gurus. Sollten wir also in der Hare Krishna Bewegung auch vielleicht von den christlichen Lehren lernen? Da sind auch schon nette Dinge drin, die wichtig sind und die über Demut und Ernsthaftigkeit sind. Das ist also die Frage. Es betrifft also jeden von euch, und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man aufmerksam ist und zuhört, dann könnte man vielleicht noch ein Thema besser verstehen, als wenn man einfach abschaltet. So, Krishnamurti Chakravartis Thakurs Kommentar. Man sollte einen echten Spiritual Meister, sich an einen echten Spiritual Meister wenden, wenn man die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen möchte. Das heißt also, man soll sich an nur einen Spiritual Meister wenden. Im Kapitel 10, Vers 5 dieses Kantos sagt die höchste Persönlichkeit Gottes: Mad Abhidyam Gurum Shantam Upasita Mad Atmakam. Man muss einen echten Spiritual Meister dienen, der in vollem Wissen über meine Persönlichkeit ist und der nicht verschieden von mir ist. Es gibt viele ähnliche Verse in der vedischen Literatur, die darauf hinweisen, dass man Zuflucht suchen soll bei einem einzigen echten Spiritual Meister. Wir haben auch vor uns Beispiele von unzählig vielen großen Heiligen, die nicht mehr als ein Spiritual Meister annahmen. Somit ist es eine Tatsache, dass wir einen echten Spiritual Meister annehmen sollten und von ihm ein Mantra erhalten sollten, den wir dann chanten. Ich selber, sagt Vishwanatha Chakravarti Thakur, folge ganz sicher diesem Prinzip und verehren meinen echten Spiritual Meister. Wahnsinn, ältere. Herr Rama Amchalan Chakravarti, soweit ich mich erinnern kann. Indessen, in der Verehrung vom Acharya, und jetzt führte das ein bisschen aus, sollte man die Hilfe annehmen von guten und von schlechten Beispielen. Indem man Beispiele vom guten Verhalten betrachtet, wird man gestärkt im hingebungsvollen Dienst. Zum Beispiel, wenn wir sehen, wie andere Spiritualisten sich mit großer Entschlossenheit im spirituellen Leben beschäftigen, ist das eine große Stärkung und Bestätigung. Und indem man negative Beispiele um sich herum sieht, wird man gewarnt, Gefahren zu vermeiden. Nicht? Als wir durch die Hujetsmühle gingen, kann ich mich noch deutlich daran erinnern, die jetzt Golokadam heißt, habe ich den Mann dort gefragt: Warum verkaufen Sie dieses wunderschöne Gebäude? Ich kann es nicht verstehen. Irgendwo ist der Wurm, sagen Sie es mir. Wenn es ein Gottbruder von mir hatte gesagt, wahrscheinlich ist da irgendwo ein stinkender Leichnam unter einem der Gebäude. Das gibt einen Skandal, wenn wir das kaufen. Dann heißt es, wir haben ihn umgebracht. Also, wieso kann man das verkaufen? Sagen Sie es mir. Ich will es jetzt einfach wissen. Und der Mann war ein sehr guter Christ. Und plötzlich füllten seine Mundlücke und das Wasser schoss ihm aus den Augen. Ich habe mich in der Kopf von meinem Ellbogen für ihn an die Seite, weil es manche Menschen ist es peinlich, in der Öffentlichkeit zu weinen. Und dann habe ich gedacht: Stehen Sie den Weinkampf durch und sagen Sie es mir trotzdem. Und er sagte dann: Wissen Sie, wir fingen mit so unglaublich guten Vorsätzen an in der Hujetsmühle. Wir sind eine christliche Gemeinschaft. Wir wollen das Christentum leben und in dem Kreis unserer Anhänger. Aber irgendwann ist plötzlich das Gespenst des Zankes in unsere Gemeinschaft gefallen. Wir haben uns zerstritten, sodass wir jetzt nicht mehr gemeinsam unser Lebensziel nachgehen können. Und die hat sich aufgelöst, diese Lebensgemeinschaft, weil sie untereinander Zank haben. Und ich habe das natürlich sofort den Devotis gesagt, das ist jetzt also die Inside-Information, die mir dieser gute Mann, Herr Heiner, gesagt hat: Folgendes, streitet euch nicht. Das ist die Lektion, die wir bekommen können in einem negativen Sinne. Also nochmal, indem man Beispiele von guten Verhalten sieht, wird man gestärkt im hingebungsvollen Dienst, und indem man negative Beispiele sieht, wird man gewarnt und kann Gefahren vermeiden. Auf diese Weise kann man von gewöhnlichen materiellen Objekten lernen, wie von seinen spirituellen Meistern. indem man diese Objekte als Shiksha-Gurus betrachtet oder als Gurus, die einem Lektionen geben für den spirituellen Fortschritt. Statt also dogmatisch die Lehren seines spirituellen Meisters in seinem Kopf zu behalten, wie eingesperrte Gefängnisinsassen, sollten wir dynamisch und intelligent mit diesen Lehren umgehen und sehen, wo können wir weitergehende Beispiele sehen für diese Lehren in der Welt, die uns umgibt. Ein Mensch, der so sein spirituelles Leben führt, wird sehr aufmerksam werden und sehr, sagen wir einmal, sehr inspiriert in seinem spirituellen Leben, indem er tatsächlich, sagen wir mal, die Lehre seines spirituellen Meisters überall auftauchen lässt, sieht, in verschiedenen Vertretern von ihm, sogenannten Shiksha oder unterweisenden Gurus. Solch ein Mensch geht als Lernender durch die Welt hindurch und kann überall die Hinweisschilder sehen. Geh jetzt so, mach das, mach dies richtig und vermeide das. Und ich möchte euch jetzt in der Folge der Vorlesung ein paar Beispiele für diese Sicht geben, in der Hoffnung, dass diese Beispiele unter Umständen bei euch eine ähnliche Betrachtung auslösen, sodass auch ihr völlig gebildet aus dieser Vorlesung herauskommt und geformt und geprägt und eben in der Lage seid, die spirituellen Lehren des Krishna-Bewusstseins überall aufleuchten zu sehen durch eure Shiksha-Gurus, die euch durch positive und auch negative Beispiele unterweisen in eurem spirituellen Leben. Ich kann mich selber in meinem eigenen Krishna-Bewusstsein erinnern, dass es einmal zwei Situationen gab, wo ich wirklich diese Lehren anwandte, ganz am Anfang meines spirituellen Lebens. Und dann habe ich das später bewusst praktiziert. Ich weiß, ich hatte einmal eine Diskussion mit Christen gehabt. Und normalerweise hatte ich mich mit den Christen immer entsetzlich entzweit, weil ich sofort sagte zu den Christen, man soll die 10 Gebote einhalten und eins davon ist nicht töten und dann ist die Fleisch und dann haben die gleich Kontra gegeben. Also das ist jetzt nicht so gemeint und dann gab es einen riesen Hin und Her und die ganze Diskussion war kammerstick. An diesem Tag habe ich einfach mal gedacht, was begeistert dich im Christentum, habe ich gefragt. Was ist unverzichtbar für dich in deinem Christentum? Und der Christ hat dann angefangen zu sprechen zu mir und sagte, ja, die Barmherzigkeit Jesu Christus, der die gefallenen Seelen bettet. Und ich dachte, ach ja, Barmherzigkeit. Und habe dann angefangen zu meditieren über Barmherzigkeit und angefangen, sehr tiefe spirituelle Verwirklichung zu machen. Ich habe den Christen als mein Shiksha-Guru angesehen, mein Guru, der mir hilft, über das Wertvolle in meiner eigenen spirituellen Tradition nachzudenken und in diesem Fall über Barmherzigkeit tiefergehende Überlegungen anzustellen. So, hier sehen wir jetzt mal den Avadhuta Brahmana. Seine ersten Gurus, Shiksha-Gurus, sind seltsamerweise die 5 Elemente. Er lernt etwas von Erde, von Wasser, von Luft, von Feuer und von Äther. Also, wollen wir mal sehen, was er von der Erde lernt. Er ging also spazieren eines Tages und fing an, über die Erde zu meditieren, die jeden trägt, ganz gleich, wer über die Erde hinweggeht. Er sah wohl ein Reh, was dort rüberging, er sah einen Dieb, der dort
dann inspiriert durch diese eigentlich ganz normale Tatsache anzumeditieren. Wie oft habt ihr schon Leute über Erde gehen sehen? Gerade Seba. Oft. Ne? Auf dem Weg zur Schule zum Beispiel. Oder jetzt, wenn wir uns ans Fenster stellen, das Fenster aufmachen und sehen, wie die Sonntagsgäste kommen. Die werden alle über die Erde hier gehen, also über die asphaltierte Erde. In Köln, im linksrheinischen Köln oder rechtsrheinischen Köln. Und so, so der Abaduta nun war wach. Er war belebt ins spirituelle Leben und dachte sich jetzt Folgendes. Er sagte, von der Erde habe ich Geduld gelernt. Jeder geht über sie. Und die Erde toleriert das einfach. Auch wenn ganz schlechte Menschen kommen, Menschen, die Kriege auf der Oberfläche der Erde aufführen und die Erde mit dem Blut der Gefallenen tränkt, was in die Löcher hineinsickert. Die Erde bleibt tolerant und trägt es einfach. Von den Bergen, die auf der Erde sind, habe ich gelernt, dass sie in ihren Höhen viele Leute aufnehmen. Das ist vielleicht für uns hier im Westen ein bisschen unverständlich, aber wenn ihr in den Himalaya kommt, seht ihr viele Höhlen, wo einfach Leute sich häuslich eingerichtet haben und ohne Mietzins zu bezahlen und im Mieterschutz sonderbund sind, da ihr Dasein für ganz unkompliziert. Wir sind Gäste der toleranten Erde geworden. Natürlich ist das manchmal schwierig, diese Lektion umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr seht, wie Lebewesen in dieser Welt handeln. Und wenn ihr manchmal Leute seht, die nicht sehr erheben handeln, wenn euch Leute zu Deutsch ans Bein urinieren. Es kommt ja vor in dieser Welt. I'm sorry, aber ich musste gegenseitig denken. Da habe ich diese Formulierung dann gewählt. Wie soll ich mich ausdrücken? Wenn etwas vorkommt, wo jemand uns ganz oder unrecht behandelt, kennt ihr diese Situation, wo man zum Beispiel auf der Straßenbahn kontrolliert wird und sagt, ich habe doch bezahlt, und dann sagt er, ja, aber wo ist Ihr Ticket? Irgendwo habe ich es. Und man ist sich ganz sicher, man hat bezahlt und trotzdem wird man gestraft und gewalttätig auf der Straßenbahn geworfen. Nicht anders. Das ist mir oft vorgekommen, ich habe immer alles verloren, als ich wohl zum Krishna-Bewusstsein kam. Oder man will einfach, es ist jemand taucht auf, der scheinbar auf uns abgesehen hat, uns unsere Nervenstränge zu strapazieren. Wie soll man denn denken? Der Avaduta Brahmana sagt, wenn ich sehe, dass Menschen sehr schwierig für mich zu verstehen sind, dann verstehe ich, dass sie hilflos sind und unter einer bestimmten Kontrolle, Gottes Kontrolle, so handeln, wie sie gerade handeln. Nicht? Jeder hat einen bestimmten Bewusstseinsgrad und wird entsprechend seines Bewusstseins von dem höchsten Herrn kontrolliert und in bestimmte Art und Weise durchs Leben gelenkt. So, das habe ich gelernt von der hatte, sagt er, aber du Brahmana. Auch das ist eine ganz wichtige Eigenschaft im spirituellen Leben, Duldsamkeit und die Neigung, anderen zu vergeben. Ohne diese Eigenschaften kann unser Bhajan niemals, unsere Verehrung Krishna, niemals vorangehen. Wenn wir nicht duldsam werden, werden wir durch jede Kleinigkeit agitiert und beunruhigt. Bei Baba Maharaj hat einmal das Beispiel gegeben von dem Mann, der sich friedlich zurückzog in eine Almhütte. Und dann kam eine Fliege herbeigeflogen. Brumm, 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 brumm. Almhütte zu kommen und um Frieden zu finden. Und dann setze ich diese Fliege auf meine Nase. Die Fliege war dann schon weiter. Er hatte eine rote Nase zwischen. Brumm, 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 brumm. Schloss ich aufs Ohr. Bis er schließlich durch die Fliege so agitiert war, dass er einen Revolver nahm, als er auf der Stirn war und sich selber erlegte mit einem Colt. So, nicht ein Mensch, der nicht Duldsamkeit lernt und immer auf äußere Störungen reagiert, wird zu Tode kommen und sich in seinem Krishna-Bewusstsein. Er wird nicht die eigentliche Spiritualität erreichen, sondern auf einer Anfangsstufe stehen bleiben. Das hat also der Avadhuta Brahmana von der Erde gelernt. Diese Duldsamkeit, dieses Ertragen auch in gewissen Umständen. In unseren Schriften gibt es viele Unterweisungen dazu, wie jemand verstehen muss, dass das Leid, was kommt, eben aufgrund seiner vorangegangenen Missetaten auf ihn zukommt. Yes. Das war also die Erde. Erde, wie geht es weiter? Wasser. Nun, der Avadhuta Brahmana setzte sich hin und sah einen kleinen Fluss zu, der dahin floss. Und er merkte, wie freundlich der Fluss floss. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal hinsetzt an Flüssen. Vielleicht machen das nur die Sannyasis, die zu viel Zeit haben. Aber wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, ist es vielleicht auch empfehlenswert. Und dann sitzt eine so freundliche und gütige Atmosphäre, ist eine Sattvisch einfach. Wenn man an einem Fluss chantet, ist die Atmosphäre, die da entsteht, von vornherein förderlich für spirituelles Leben. Und da muss da irgendwie gewesen sein, der Avadhuta Brahmana. Und er sah auch, wie plötzlich der Fluss in Erde wohl kam und so Erde aufwühlte und das Wasser für gewisse Zeit schwarz wurde, aber dann weiter unten wieder kristallklar war. Er beobachtete das. Und so dachte er sich, mein Guru hat mir Unterweisung gegeben, angenehm zu sprechen. Und ich sehe hier, dass der Fluss, der so freundlich gluckernd dahin fließt, angenehm spricht. Also der Fluss ist mein Guru. Er hilft mir, die Unterweisung meines spirituellen Meisters in die Tat umzusetzen und besser zu verstehen. Und mein Guru hat mir gesagt, dass wenn ich durch diese Welt gehe, dann soll ich mich nicht verunreinigen durch Lust, Zorn, Gier und Neid. Und ich sehe das hier in dem Falle dieses Wassers. Das Wasser kommt mit schwarzem Erdreich in Kontakt und das wird aufgewühlt und ist dann plötzlich schwarz, ganz schwarz. Aber nach einer gewissen Zeit ist das Wasser wieder rein. So sollte ich als ein Transzendentalist in dieser Welt sein. Selbst wenn ich einmal mit beunruhigenden und mich agitierenden Dingen in Berührung komme, soll ich die schnell aus meinem System herausbringen. Ich sollte schnell sehen, dass der Geist, der beunruhigt ist von Leidenschaft und Unwissenheit, dass ich schnell wieder ihn reinige durch die ernsthafte und aufrichtige Praxis meiner spirituellen Praxis und auch vor allen Dingen durch die Fähigkeit, mich auf meine spirituellen Lehren und auf das spirituelle Wissen zu konzentrieren. Das lernte er von dem dahinfließenden Wasser. Das finde ich total großartig. Ich glaube, ihr alle kennt es. Gestern habe ich mit Bhagavad Dharma Prabhu gesprochen und ihn gefragt, wie geht es dir, nachdem du von der Indienreise wieder im Westen kommst? Und er sagte mir etwas, was ich glaube, jeder von euch, der schon mal zurückgekommen ist von Indien, gemerkt hat, es geht hier so schnell, zack, 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 geht das Leben voran, man hat immer wenig Zeit und es ist sehr aufwühlend. Nicht? Also es kann sehr leicht möglich sein, dass jemand im Westen innerlich aufgewühlt wird von Leidenschaft und Unwissenheit. Die meisten Menschen akzeptieren diese Verunreinigung durch Leidenschaft und Unwissenheit als etwas, was ganz natürlich ist. Aber ein Transzendentalist sollte verstehen, wenn ich in Leidenschaft und Unwissenheit bin, bin ich sofort therapiebedürftig. Wenn Leidenschaft und Unwissenheit in meinem Geist auftreten, werde ich mich verstricken in unheilsame Dinge und verwirrt und traurig in der Ecke bald liegen. Das ist nur noch eine Frage von 5 Minuten oder 10 Minuten und dann bin ich dran. Deswegen lerne Transzendentalist vom Wasser, nicht verunreinigt zu sein, sondern schnell die Unreinheiten, die im Geiste entstehen, auszuschwitzen, indem er spirituelle Übungen macht und sich besinnt auf die spirituelle Wissen. Erde, Wasser, Feuer. Ja, ich werde es denn als letztes nehmen, die Lehre des Feuers, weil es sonst vielleicht zu viele Dinge sind, zum sich erinnern. Er sah also das Feuer brennen und er bemerkte, dass das Feuer manchmal versteckt war. Kennt ihr das, wenn ihr Feuer habt in unserem Ofen? Ja, sehen wir das manchmal. Es scheint so, dass gar kein Feuer mehr da ist. Es ist so unter der Asche oder so unter den verkohlten Baumstämmen ist das Feuer dann so da, ganz verborgen. Das sah er und dachte, aha, das kann ich wohl davon lernen. Und dann sah er die Eigenschaft des Feuers, unreine Dinge zu verbrennen. Manchmal kommt es vor, dass wir unseren Papierkorb im Feuer auswärmen. Und da ist manchmal ein Blatt Papier, wo man was raufgeschnäuzt hat. Das Feuer verbrennt das. Und dann saß er so vor dem Feuer, dann brannte es schon gut. Und bemerkte, wie die Pflanzen und die Flammen auf und ab tanzten. Und sich das Feuer äußerlich gesehen immer veränderte. Kennt ihr das? Man sieht richtig einen Feuerreigen, wenn man vom Feuer so ein bisschen still da sitzt und gerade mal seine mentalen 5 Minuten hat und ins Feuer starrt. Nicht? Dann sieht man, wie die Flammen auf und ab tanzen, aber das Feuer immer das gleiche bleibt. Und so sagte der Avadhuta Brahmana, aha, reiste mit seiner Medanga überall umher, auf überfüllten Bussen, in überfüllten Eisenbahnwaggons, fuhr durch ganz Indien. Manchmal tauchte er in Puri auf, manchmal tauchte er in Vrindavan auf und so weiter und so fort. Akinchana Krishna, das Babaji. Nicht? Und war ganz unscheinbar. Radhanand Maharaj, als er nach Vrindavan kam, hatte eine Erkrankung und kam ins Ramkrishna Hospital herein und hatte ein so schweres Typhusfieber. Und es kamen zwei Leute an sein Bett. Ein anderer, der aus New York kam und in Vrindavan lebte, der jetzt an Meningitis gestorben ist vor ein paar Monaten. Und er sah dann auch noch dann kam dieser Akinchana Krishna, das Babaji, mit seiner Medanga, setzte sich ans Hospital, ans Krankenbett, während der Fieberkranke Radhanath Maharaj da lag, da war noch nicht eingeweiht, weil er Prabhupada noch nicht getroffen hatte, und machte Kirtans. Das machte Akinchana Krishna das immer. Wenn man ihn traf und fragte nach einem philosophischen Punkt, dann sagte er, ach, Hare Krishna, und lachte. Alles ist im Hare Krishna Mantra. Warum diese komplizierte Philosophie? Das war aber nicht ein Mensch, der völlig unter den Erscheinungsweisen der Natur stand und der einfach zu faul war, sich mit Philosophie zu beschäftigen und vielleicht nicht die Kapazität hatte, sondern der und sein Leben so vergeudete. Nein, nein, der chantete von morgens bis abends den Hare Krishna Mantra. Der setzt sich irgendwo hin mit seiner Medaille, lacht und Hare Krishna fängt an zu chanten. Für Stunden. Ich habe ihn selber einmal gesehen, er kam nach Mayapur. Da saßen die großen GBCs und sprachen die Zukunft der Welt. Und Akinche, dass Babaji fragte in Bengali, ob er irgendwo ein Raum noch sei. Und man gab ihm einen Raum mit den Bhaktas zusammen. Und er setzte sich hin, lachte Hare Krishna und chantete auf seiner Vedanta-Trommel von morgens bis abends. Und die Bhaktas, die noch vorher chanteten mit ihm zusammen. Nicht? Und war sehr, sehr nice. Ich habe da zu einer gewissen Zeit immer drei Tapes mit mir gehabt, die man alle von Akinche Krishna das gesungen. Fing am Rand an, so, hey Guru, Jana Nadina Pandu, Svananda Dato, Karanai Kasin. So hat er angefangen mit seinen Bajans. Oh, mein lieber Guru, du gibst mir deine eigene. Und dann ging es los von morgens bis spät in die Nacht, war der Anschein. Welche zuhörten oder nicht, keine Sache. Als er die Körper verlassen hatte, kam ein Arzt, um ihn zu untersuchen, und hat mit seinem, wie heißt das noch, Stethoskop auf seine Brust, die Seele war schon aus dem Körper, aber das Herz, er hat immer noch, jetzt hier ist ein Punkt, der nicht so merken wird, das Herz hat immer noch geschlagen, und zwar im Rhythmus des Hare Krishna Mantras, hier gechanted hat. Der hatte eine sehr für ihn charakteristische Art zu chanten, das Herz. Das Herz geht ja normalerweise bum, 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 also wenig kreativ. Aber das ging so in Sprüngen. Ging einfach weiter. Es war also ein nicht gerade biologisch typischer Herzschlag. Spätestens da hat jeder gemerkt, dass es eine ganz große Seele war, die aber verdeckt war, wie das Feuer. Große Seelen werden ihr Bestes tun, sich niemals zu verraten in der Öffentlichkeit. Die werden das niemals zur Schau stellen, weil sie wissen, dass Bhakti sofort das Herz verlieren lässt, wenn nur ein Schatten von Stolz dort auftaucht. So, das lernte also der Avadhuta Brahmana. Genauso wie das Feuer manchmal verdeckt ist und nicht erkenntlich ist, so ist auch eine große Seele manchmal nicht erkenntlich. Und genauso wie das Feuer, sagen wir mal, die sündvollen Reaktionen, also das Feuerholz verschlingt, so kann auch eine große Seele die sündvollen Reaktionen verschlingen von den Schülern, die sich ihm anvertrauen und von ihm lernen. Das ist manchmal ein Problem für Menschen, die Schüler annehmen, für Devotees. Deswegen nehmen viele große Geweihte grundsätzlich keine Schüler an, weil es unglaublich schwierig sein kann, diese sinnvollen Reaktionen zu verbrennen, die gemacht werden von unreifen Schülern. Es kann eine Störung für das eigene Krishna-Bewusstsein sein, dass schlechte Träume kommen und so weiter und so fort und man einfach agitiert ist. So, und dann sah der Avadhuta Brahmana, okay, genau wie die züngelnden Flammen manchmal da sind und dann wieder woanders sind, also sich ständig verändern, aber das Feuer immer das gleiche bleibt, so bin ich eigentlich als spirituelle Seele immer gleich, unveränderlich. Die äußeren Erscheinungen mögen sich verändern. Ich mache einmal zur Schule gehen, wie unsere Brinda Devi. Ich mache dann auf Rajmandal Parikram sein. Ich mache dann heranwachsen und ich mache dann dies und das und jenes erleben. Aber eigentlich bleibe ich immer die gleiche. Oder ich mache diesen Service tun. Ich mache auf Sankirtan gehen und dann mache ich später
will da Garten eröffnen, ein Predigerzentrum, oder ich mache, bin der Tempelpräsident für lange Zeit gewesen und dann werde ich, verbinde ich mich mit dem Predigen oder mache ein spirituelles Business auf, so weiter und so fort. Diese Dinge sind äußerlich. Innerlich sollte der Devotee immer gleich bleiben. Und das Letzte, das sind jetzt diese Unterweisungen, die eigentlich alle Loslösung bringen. Jetzt kommt noch eine total interessante Unterweisung, die ich auch selber in Indien bekommen habe, mehrere Male von vielen Shisha-Gurus. Der Avadhuta sah eines Tages ein sorgenfreies Kind. Das ging so über den Boden, durch die Straßen vielleicht, oder durch den Wald, ich weiß nicht, wo er das Kind sah. Und so dachte sich das der Avadhuta, oh ja, das Kind ist so sorgenfrei. Die Eltern machen sich normalerweise Gedanken um, ich weiß nicht, um Mieten und um Berufe und Gelderwerb. Aber die Kinder sind total sorgenfrei. Ist euch das mal aufgegangen? Ist ja mal, ich könnte mir vorstellen, bei dir, du musst manchmal über deutsche Staatsangehörigkeit nachdenken, oder das ist jetzt, glaube ich, abgeschlossen, über woher kommt genügend Geld, dass alles da ist, wo können die Kochtöpfe her, die ich brauche für meinen Haushalt, und dann muss man umziehen, und wo kriege ich das ganze Möbelar untergebracht, in diesem Laster, der von Berlin nach Gurukadam geht, also viele solche praktischen Sorgen einfach. Und die Kinder, die spielen einfach und lachen einfach und trällern durch die Straßen hindurch und sind frei von allen Sorgen. Ich glaube, diejenigen von uns, die Eltern sind, nicht? Kann ich mir vorstellen, Lalita und Kamalakanta, man hat so viele Sorgen, die man sich machen muss, also kann ich mir gut vorstellen. Also meine Eltern waren laufend besorgt. Auch ich war jedes halbes Jahr im Gips, nicht, weil ich so wild war und so viel spielte auf Bäumen und so weiter. Also, aber völlig sorgenfrei. Nicht? So der Avadhuta dachte sich, ich werde auch sorgenfrei sein. Das ist eine wichtige Unterweisung im spirituellen Leben. Sorgt euch nicht so viel. Das Problem des Westlers ist, er denkt zu viel. Denk. Dieses Problem bedenken wir jetzt mal ganz besonders für eine Woche. Und das nächste Problem nehmen wir uns für den nächsten Monat vor. Denk. Das ist ein Riesenproblem für den westlichen Geist. Der denkt zu viel. Ist doch alles ganz einfach. Wir sind Teile von Krishna. Und Krishna will, dass wir zurück in die spirituelle Welt kommen. Fertig. Jetzt hast du genug gedacht. Verstehe das erstmal. Und dann werde sorgenfrei. Nicht? Mit dem Denken, ihr denkt jetzt plötzlich, was ist denn das jetzt? Das klingt total unbekannt, habe ich noch nie gehört. Ich spreche von der ewigen mentalen Spekulation. Nicht? Mentale Spekulation, kennt ihr das schon mal gelesen? Man soll nicht mental spekulieren. Das ist eine sehr wichtige Unterweisung, eine sehr grundsätzliche Unterweisung, die sich direkt auf uns und unser Leben bezieht. Mit mentaler Spekulation ist gemeint, dass wir einfach ungöttliche Gedanken pflegen, von morgens bis abends, und uns so völlig abschneiden von der Barmherzigkeit Krishnas in unserem Leben. Deswegen sagte der Avadhuta Brahmana, klingt fast biblisch, man soll sorgenfrei werden, wie ein Kind. Und dann, ich höre jetzt noch nicht auf, jetzt wird es gerade gut, jetzt komme ich gerade rein. Er sagte, der Geist kann kontrolliert werden, wenn er fixiert ist auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Wenn man einmal fixiert ist im Geist,
wird der Geist frei von verunreinigten Wünschen, materielle Aktivitäten auszuüben. Somit vergrößert sich die Erscheinungsweise der Tugend. Also ich will es mal übersetzen, wenn wir frei werden von diesen ständigen Gedanken, die von der Leidenschaft und Unwissenheit beeinflusst werden, wird der Geist fixiert. Und wenn wir dann in diesem Geist Krishna unterbringen, die höchste Persönlichkeit Gottes, vergrößert sich plötzlich der Einfluss der Erscheinungsweise der Tugend. Habt ihr das schon mal gemerkt in eurem Leben? Wenn man über Krishna nachdenkt und frei von diesen ständigen mentalen Sorgen ist, dann atmet man plötzlich auf und was ist denn los hier? Ich werde hier glücklich. Ich habe ja gar nicht geglaubt, dass das nochmal möglich ist. Nicht? Und das heißt, die Kraft der Tugend nimmt zu wie die aufgehende Sonne. Der Geist muss stetig werden und auf göttliche Gedanken fixiert werden. Und dann plötzlich geht das so, nimmt der Einfluss der Tugend zu. Es ist fast wie diese selbst aufblasbaren Luftjackets, nicht? Die so, wo man so ziehen Sie diesen Stöpsel, okay, und dann geht es die Schwimmweste auf. Nicht? So ist es auch, wenn man einfach mal den Geist rauszieht aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft und fixiert auf Krishna, dann nimmt der Einfluss der Erscheinungsweise der Tugend zu und man verliert diese verunreinigten Wünsche nach materiellen Aktivitäten. Schließlich meditiert der Avaduta Brahmana über seinen Körper. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal macht. Ne? Meditiert schon, er geht total in die körperliche Dasein rein. Aber wie, ist sehr interessant und lehrreich für uns. Er stellt zunächst einmal fest, dass der physische Körper, dass der menschliche Körper ein rares Geschenk ist, der einem die höchste Vollkommenheit geben kann. Und dann stellt er fest, aber mein Körper ist auch sterblich. Eines Tages wird der umfallen und sterben. Das ist schon mal sicher. Deswegen will ich ihn jetzt richtig benutzen. Und er sagt, der materielle Körper ist nämlich auch mein spiritueller Meister. Ich kann von ihm lernen. Er war total enthusiastisch. Er sagt, es ist mein Guru. Denn er lehrt mich Loslösung. Weil er geschöpft wird und letztendlich vernichtet wird, kommt der Körper immer zu einem schmerzvollen Ende. Also der Körper muss immer leiden. Ich werde also den Körper nutzen, um Wissen anzusammeln und mich immer daran erinnern, dass ich letztendlich von anderen verschlungen werde, also von den Insekten oder den Schakalen, die den Leichnam, der in den Staub gesunken ist, auffressen. Und so werde ich losgelöst bleiben und in dieser Welt mich herumbewegen. Ich merke das im Augenblick. Seit ich in Deutschland bin, funktioniert mein Körper in einem kleinen Detail nicht mehr so, aber einen sehr wichtigen Detail für mich. Das hat zu tun mit Kasala essen, eines meiner Lieblingstätigkeiten. Ich darf also nur dinkelharter Schleim zu mir nehmen im Augenblick. Eine äußerst langweilige Angelegenheit. Nicht? Und schon mehrere Male, die Devotees geben mir dann gütigerweise so selbstgemachte Kekse mit einer charmanten indischen Medizin obendrauf. Probier das mal. Und da weiß ich ja, eigentlich soll ich es jetzt nicht nehmen, aber es ist ja, da ist ja eine indische Medizin drauf. Ich habe so charmanten Crush-Kekse. Ich möchte euch die nachher im Anschluss an die Lecture verteilen. Ich habe die noch aufbewahrt für heute nicht. Und dann nimmt man das, wenn man mal eine Abwechslung will und rumskippt die ganze Angelegenheit ein und man ist den ganzen Tag am Leiden. Also in diesen zwei Wochen habe ich so viel Loslösung von meinem Körper gelernt. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Wie eingehämmert worden, du willst genießen, aber du musst leiden, wenn du genießen willst. Die Lektion, die mir mein Körper gesagt hat, der hat mich
plötzlich eines Tages in Prilberg war das, als ich dieses Korridorprojekt ging ich so durch die Natur plötzlich, hielt der Körper an, gab die ganze Nahrung von sich, dann hörte ich plötzlich aus dem Inneren des Körpers mein Guru zu mir sprechen. Siehst du, du willst medizinische Kekse genießen, aber du musst lernen, übe dich in Loslösung. Und da war ich total in Ekstase. Wir waren gerade ausgesperrt für eine Stunde. Wir hatten uns ausgesperrt aus dem Haus durch die perfekte Arrangierung meines Assistenten. Wir waren da in der Kälte und mussten da in der Kälte stehen, der dritte Schlüssel kam, dann war der Körper so richtig aus der Tiefe des Inneren heraus. Du willst genießen in dieser Welt, aber du musst so lange leiden, wie du nicht loslässt und praktizierst. Und danke, also jetzt endlich mal krieg ich von dir was Gutes, mein lieber Körper. Das hättest du ja vielleicht am ersten Tag schon sagen können. So kann man also, ich wollte das jetzt zu Ende bringen und ein bisschen philosophischer wieder werden. Worum es mir in der heutigen Vorlesung ging, ist, dass ein Devotee es lernt, durch das Leben hindurch zu gehen, auf eine, wie soll ich mich ausdrücken, lernende Art und Weise. Und er wird plötzlich merken, dass überall, selbst die Naturelemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, Gurus sind, die ihn inspirieren. Dieser Zustand wird von Lord Brahma wiedergegeben, als er von Krishna gelernt hatte, der ihn erleuchtet hatte zu Beginn der Schöpfung, sah er plötzlich, wie die ganze Dunkelheit, die ihn umgab, wegging. Er sah Krishna, die Überseele, überall gegenwärtig aufleuchten. Das ist der Zustand der Erleuchtung, der auch in tradierten, überlieferten Erleuchtungstexten vorkommt. Dass man plötzlich alles in Bezug zu Krishna sehen kann. Wir wollen, das ist Krishna-Bewusstsein, das wollen wir lernen. Und wir müssen deswegen zunächst einmal von unserem Scrotum-Meister hören, lernen, was hat er uns zu sagen, was war eigentlich das, worauf es ihm gestern darauf ankam. Die meisten Reaktionen sagen, es war, ich kenne nur drei Verhaltensmodus, ist es angenehm oder ist es heavy. Und das ist alles, was ich verstehe von einer Lecture. Aber einer der Lernenden versteht, was war der philosophische Punkt, um den es ging? Was war es, worum es ging? Zum Ende war irgendwas mit Krishna, aber am Anfang war irgendwie, dass ein neuer Gott geweihter voller Leid und Neid ist und so weiter. Wie gehören diese beiden Dinge zusammen? War da irgendwas, was ich vielleicht lernen kann? Und so weiter und so fort. Werdet aktiv in unserem Geist. Jemand, der dull ist da oben, kann nichts gehörtes Leben praktizieren. Und man soll lernen tatsächlich, spirituelle Lehren überall zu erkennen und zu sehen. Das ist der Zustand, den wir erreichen wollen in unserem spirituellen Leben. Diese Wachheit, und so wird unser spirituelles Leben erfolgreich. Das ist aber nur möglich, diese Betrachtung, wenn ein Devotee frei wird von den niederen beiden Erscheinungsweisen der Unwissenheit und der Leidenschaft. Im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam sagt es, dass sich spirituelles Wissen grundsätzlich nur offenbart, wenn man Tadarajas Tamo, also von der Erscheinungsweise der Rajas, und der Unwissenheit befreit wird und auf die Ebene der Tugend kommt. Dort offenbaren sich spirituelle Lehren und dort offenbart sich auch, sagen wir mal, die höchste Persönlichkeit Gottes letztendlich. Es ist interessant, wenn man sich über spirituelle Verwirklichung betrachtet, wann tritt spirituelle Verwirklichung ein,
dann können wir sehr viel von Lord Shiva lernen. Lord Shiva gibt im vierten Kanto diesen sehr bekannten Vers, den ich jetzt im Sanskrit, warte mal, Shuddha Vishuddha, so fängt er an. Also, Sanskrit ist, was bedeutet es? Lord Shiva sagt, ich bin immer in der Erscheinungsweise der Vishuddha Sattva, der ungetrübten Tugend, und sehe dort Vasudev. Das ist wichtig, warum Lord Shiva sagt Vasudev. Vasudev ist die alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, die überall erscheint und überall gegenwärtig ist. Das geht nur, wenn man auf die Erscheinungsweise der Tugend kommt. Und dahin zu kommen, ist ganz, ganz wichtig. Darüber haben wir ein Seminar gehalten, von der Unwissenheit zur Vollkommenheit. Wer dieses Seminar gerne lesen möchte, da gab es auch praktische Arbeitsblätter, die dazu kamen. Wer das lernen möchte, das wurde in der Schweizer Sommerlager gegeben und ist bestimmt auf Kassette erhältlich. Das ist ganz wichtig. Ohne aus den niederen Erscheinungsweisen herauszukommen, wird unser spirituelles Leben einfach nur, wie soll ich mich ausdrücken, auf einer sehr einfachen Ebene sein. Wir werden in Einbildungen leben. Und nur mentale Bilder haben, die rein und ganz und gar materiell sind. Eben von Unwissenheit und Leidenschaft geprägt. Aus der Schmiede von Unwissenheit und Leidenschaft. Hier. Hier dein Krishna-Verständnis. Hier dein Guru-Verständnis. Hier dein Bhagavad Gita-Verständnis. Die Erscheinungsweise wird als Guru benutzt. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu beantworten von Fragen.
Ich würde gerne davon überzeugt sein, dass Sorge praktisch keine positiven Schlussfolgerungen kommen. Also, es ist ja so, dass wir jetzt uns zum Beispiel Sorgen machen, ich habe Zahnschmerzen und ich muss zum Doktor gehen. Du hast ja jetzt dort eben, also so wie ich das verstanden habe, dann gesagt, dass Sorge praktisch überflüssig ist.
Ja, Anxiety.
Ja. Und, aber ich mache auch das, ich glaube daran, dass wenn ich mich um was sorge, dann später zu einem Ergebnis komme und das praktisch, dass ich frei werde von einem Problem. Deswegen sorge ich mich, ja.
Ja, guter Punkt. Sollen wir uns jetzt überhaupt nicht mehr sorgen? Denn manchmal Sorgen führen zu Schwierigkeiten. Wenn du ein Problem siehst, musst du natürlich auf dieser rein menschlichen Ebene, auf dieser rein praktischen Ebene das Problem angehen. Wenn du zum Beispiel siehst, du hast keine Miete mehr für deinen Predigerpalast in Bochum. Ist es wichtig, dass man versucht, Geld heranzubekommen, dass die Miete bezahlt wird. Aber was ich jetzt mit der Sorge meinte, ist, dass man sich aufzehren lässt von materiellen Anxieties. Diese materiellen Sorgen sind wie Gifte, die ein Leben, sodass man überhaupt unaktiv dann wird. Die Bodhi sollte verstehen, ich versuche jetzt diesen Service für Krishna zu tun, er betet zu Krishna, helf mir bitte diesen Service weiter zu tun, ich bin ganz in deiner Hand, und dann mit diesem Vertrauen in Krishnas Hilfe geht er und versucht, die Miete zusammenzukriegen, zum Beispiel. Das ist von Sorge, materielle Anxieties, da bezieht man Krishna überhaupt nicht ein. Das sind diese materiellen Ängste und Nöte. Und die bringen einen in einer abwärts führenden Spirale in den großen Ozean der Lamentation. Ja. Beim Predigen merken wir das unglaublich,
war ja in Vrindavan gewesen und da kam ich noch so, ich war noch voll in Fahrt, und dann sagte mir mein liebenswerter Gastgeber, mach dir keine Sorgen, du bist in Vrindavan. Alles hier geschieht unter der Führung Radharanis. Du bist ein Gast in Radharanis Königreich. Sie wird schon alles besorgen. Aber das noch, wo kochen wir, welche Gewürze? Ich habe eine so eine Liste von Medikamenten, die ich nehmen muss und wann jetzt genau und so weiter. Und wieder hörte ich von meinem Gastgeber, mach dir keine Sorgen. Und irgendwann verstand ich das. Man muss den Geist auf Krishna fixieren und dann als Diener von Krishna Radha und Krishna sein Leben führen und dann kommen diese materiellen Sorgen, diese Ängste, die Produkte der Unwissenheit und Leidenschaft sind aus dem Geist heraus. Solange im Geist nicht Krishna installiert ist und nicht das Verständnis des Dienertums da ist, werden wir immer von Leidenschaft und Unwissenheit in große materielle Sorgen und Ängste werden. Und dann läuft gar nichts. Vrajamani.
And what is the connection actually between our eagerness to attain the knowledge of different options and trying better of the life without being our powers like our humbleness and other qualities? And because you mentioned on the last episode you mentioned that we have to be in Krishna consciousness. Always eager to develop our knowledge and understanding for control. And in another sense, we can see in the material world many mangas, scholars, and people who attain some knowledge in this world, they are actually, on contrary, they become attached to this knowledge and proud.
Knowledge in Krishna consciousness is knowledge about Krishna. The knowledge which makes us proud is not really spiritual knowledge, but just a burden which we carry in order to boast ourselves, to impress others, and to use the world in a better way. Bhaktivinoda Thakur, he says in one of his songs that I'm such an ass. I carried all this mundane knowledge with me. Now in my old age, I see that all this mundane knowledge is only like the burden of an ass. In Krishna consciousness, we sometimes can also make a mistake to become too eager to know too many things and put our tiny brain with so many points and so on. That can become a burden, and we can sometimes see that devotees learn things to impress others. That is not the type of knowledge which we should deepen. What we should deepen is the knowledge about Krishna. See why? I think it's very, very simple, Vrajamani. Krishna is our Lord. He is the master of our life. He's the life of our life. He's our father, and our mother, and everything else to us. And we should get to know him a little bit more. Wouldn't you be interested to find out about Krishna something more, something deeper? I think anyone only develops a little gratitude or a little, let me say, love in his heart, wants to know more about Krishna,
from any thoughts that he can get out, you know, more. Just recently I found something else, Algebra Krishna, which I never knew. I always wanted to know. I was always thinking in my mind, why did Krishna go to the heavenly planets? And why did he bring a whole Parijata tree from the heavenly planets with him? And why did he plant it into the garden of Satyabhama? Rupa Goswami describes about this and says this is a sign of Krishna's determination. Krishna wanted to get this tree from the heavenly planet, and although Indra attacked him with all the demigods, he could not be dissuaded from his determination. He just brought this tree, he uprooted a tree from the Nandakamana garden, and brought this tree and planted it in Dwaraka. And I thought, why did Krishna do this? And just recently in the garden I found out the reason. It was fantastic. It is a very interesting reason, which I might like to tell at another time. But I was always thinking, why is the nectar of devotion is this used as an example for Krishna's determination to please his devotees? Couldn't understand it. Krishna has become a gardener? How is this? And then I heard the reason. And a whole new dimension of Krishna's wonderful personality opened. So I think if one wants to know about Krishna, one should know. You know, why is he doing things? Why? What is his reason? And this type of knowledge is very important.
Ich bin jetzt im Training in Bochum öfters von Personen reden, die auch sagen, die auch noch einen anderen Quellen suchen. Und die sagen, ich habe auch mehrere Gurus, also der ist noch mein Guru und das ist auch noch mein spiritueller Meister und hier kann ich auch noch was finden. So, und so, das ist halt irgendwie für mich als Prediger öfters ja auch leidvoll, ne, zu sehen, dass diese Personen nicht die Überzeugung haben, dass sie alles bei dem Krishna-Bewusstsein finden können, dass da alles da ist. Ne. So, wie kann ich am besten, also wenn ich dieses Gefühl habe, wie kann ich am besten predigen, Krishna-Bewusstsein?
Dass die dann auch mehr auf den Pfad des Krishna-Bewusstseins kommen. Ne?
Und ja, wie kann man das?
Ja, beim Predigen, das ist sehr, eine sehr interessante Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe. Wenn Jayadeva sagt, ich sehe das immer mehr, dass Leute zu mir kommen, die sagen, ich habe diese spirituelle Weise, ich lerne von dem und dem und dem und so weiter. Fragt sich, wie er denen das Vertrauen geben kann in den Pfad des Krishna-Bewusstseins. Jeder Prediger muss das Bewusstsein in der heutigen Zeit. Die Spiritualität des heutigen Menschen ist diffus. Diffus heißt nicht, jetzt meine ich in einem völlig wertfreien Begriff, also verbreitet. Der ist, der will von vielen Quellen lernen. Und er möchte sich nicht so gerne an eine Institution binden. Das ist auch typisch für die heutige Zeit. Es ist auch so, dass zu der Zeit, als unsere Bewegung anfing, da war Prabhupada wirklich der erste, sagen wir mal, ja, nicht der allererste, aber eines der ersten Verkünder von spirituellem Wissen im Westen. Und wir sehen auch Prabhupadas Beispiele oder wie er predigte, sind dementsprechend sehr grundlegend, nicht, indem er den Körper mit einem Auto verglich und die Seele mit einem Wagenlenker. Das hört man jetzt von vielen Quellen oder haben schon alle gehört, dass jeder, der Fernsehen schaut, kennt ungefähr diese Analogie. Nicht? Denn das ist auch schon oft im Fernsehen gewesen und im Radio. die Menschen heutzutage, weil es so ein reiches spirituelles Angebot gibt, ein vielseitiges Angebot auf dem spirituellen Markt, will ich mal sagen, vorsichtig, denn manches ist nicht immer, also sehr vieles ist nicht frei von Jnana und Karma und somit von einem strikt analytischen Sinne nicht spirituell, da kommt auch also die Frucht und die Mentalität und so weiter mit rein. Deswegen sind Leute schon, haben schon viel gehört und ihre Spiritualität ist diffus. Das ist ein Riesenproblem für das Christentum nebenbei gesagt. In diesem Zusammenhang habe ich einen Artikel mal geschrieben, den ich auch empfehlen kann für Menschen, die so ein bisschen wissen wollen, was auf die Bodhisattva, auch was auf der spirituellen Szene so passiert. Das heißt Christentum auf Wanderschaft. Und Christen sagen, leiden darunter, weil viele Leute aus der Kirche austreten und sie sagen, die Leute sagen, wir wollen nicht uns binden an nur die Kirche, wir wollen einfach von vielen verschiedenen Quellen lernen. Das ist ganz, ganz vertreten heute in Europa. Und das bringt eine für Prediger, die eine gewisse Schwierigkeit. Selbst in unseren Bhakti-Sangha-Gruppen sind Leute, die praktizieren TM und praktizieren, diese Thakur Singh oder wie das heißt, ein indischer Sadhu, der Suraj, also eine Yoga-Methode, da gibt es viele Methoden. Es wird immer mehr so sein. Deswegen ist es wichtig, dass unsere Devotees durch Spiritualität überzeugen. Unser stärkstes Mittel, das wird im Chaitanya Charitamrita gesagt, ist das eigene Beispiel, was an die Devotee geben kann. Das ist das allerstärkste Mittel. Wenn wir in unserer Bewegung zerschritten und zerzankt und uns spirituell von einer dicken Wolke der Unwissenheit und Leidenschaft umgeben sind, dann werden wir niemals Leute anziehen können. Das wird nicht gehen. Wir müssen Krishna-Bewusstsein im Herzen verwirklichen und dann werden wir Leute anziehen können. Denn das, was in deinem Herzen ist als Prediger, wird im Herzen deiner Zuhörerschaft entstehen. Nicht das, was in deinem Geist ist, in deinem Wort, sondern was in deinem Herzen an Verwirklichung ist, das geht in andere über. Es sei denn, du verstehst es, dein Herz ganz sorgsam zu bedenken. Das ist aber eine ganz allgemeine Regel. Wenn wir einfach als Prediger, wir müssen Krishna bewusst werden. Jetzt ist die Zeit endgültig vorbei für eine äußere Fassade vom spirituellen Leben. Wir müssen von der Ebene der Prakriti Bhakti, der materialistischen Bhakti, unbedingt auf die Ebene der zumindest der Gematium Adhikaris kommen. Wir müssen das machen, sonst wird unsere Predigerbewegung nicht gute Menschen anziehen, sondern nur Notleidende, die im Winterquartier suchen. Die Qualität der Leute, die zu uns kommen, wird sehr davon abhängig sein, wie überzeugt und wie spirituell einzubauen. Die meisten, bevor sie sich festlegen, viele, die jetzt in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sind, haben Jahre gekämpft damit. Soll ich joinen oder nicht? Na, oder ein halbes Jahr. Vielleicht habt ihr selber auch gekämpft mit dieser Entscheidung, weil ihr dann, wenn ich mich dann festlege, dann bin ich festgelegt. Es gibt nichts Abscheulicheres in dieser Welt, als seine Unabhängigkeit zu verlieren. Das ist das Gefährlichste, was einem passieren kann. Das weiß man. Wenn man sie aber an einen qualifizierten Devote gibt, die seine Unabhängigkeit und an die höchste Persönlichkeit Gottes, dann ist man gerecht. Dann ist man gerettet. Aber das ist das Größte, wovor die bedingte Seele Angst hat. Prabhupada spricht darüber in einer Erläuterung im ersten Kanto, das ist sehr interessant. Er sagt, der Mensch in der materiellen Welt hat vor nichts mehr Angst, als seine Unabhängigkeit zu verlieren. Und besonders Menschen, die unabhängig und eigenständig denken, die schon unabhängig sind. Viele sind ja so wenig entwickelt in ihrer Charakterentwicklung, dass sie immer nur in Abhängigkeit existieren. Aber Menschen, die ein bisschen weiter sind, die auch eine Bewegung vorantreiben können, die werden sich tausendmal überlegen, ob sie ihre Unabhängigkeit abgeben. Als Prediger kenne ich das so oft. Ich habe so oft so qualifizierte Leute, wo man einfach betet zu Krishna. Ach, kannst du denen nicht ein bisschen Schratter in das Herz geben? Ein bisschen Vertrauen in das Herz geben? Und man rackert sich und tut sich. Aber dann sagen einem diese Menschen sehr oft, ja, wenn die ganze Bewegung aus Sannyasis bestehen würde, dann würde ich leicht scheinen. Aber solange ich noch diese Erscheinung und jene Erscheinung sehe in der Bewegung, werde ich nicht meine Unabhängigkeit aufnehmen. Bin doof. So sagen die. Das ist die Situation, die wir heute haben. Deswegen. Ich habe das gesehen bei Radhanath Maharaj. Radhanath Maharaj, als er seinen Tempel begonnen hat in Chopati Beach, Radha Govindaman hier, das war in einem Waisenhaus. Ein ganz altes Waisenhaus. Gopal und ich haben es besucht. Ne? Da war nur ein kleiner Raum. Da ist eine Schule drin und ein Waisenhaus. Ein riesenaltes Gebäude. Ein kleines Raum, ein Räumchen, was ihm gegeben war. Und dann hat er sich dann auch um die Waisenkinder gekümmert. Also 5 Waisenjungs mitten in Downtown Bombay. Und dann hatte er ungefähr 5 zerstrittene Brahmacharis, die immer nach den Mädchen geschaut haben, als Tempelbesatzung und ja, normale, ach, die da einfach nicht so wussten, sind wir überhaupt richtig hier oder nicht. Und schwierigste Umstände. Nicht als Untermieter in einem Waisenhaus einen Raum, da jetzt Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Und da hat er gedacht, wenn ich mit diesem zerstrittenen Verein das mache, da werde ich nicht weiterkommen. Dann hat er dem Brahmacharis gedacht, ich denke, ich nehme nur jemand, der um 5 Uhr aufstehen kann, der seine Runden vor 6 Uhr beendet hat und der 4 Stunden lesen kann in den Heiligen Schriften, der sollte hier sein. Das in Deutschland, so eine richtige Villa Helmut Kohl oder vielleicht der ist ein einfacher Mensch aus der Pfalz, sagen wir Villa Hammerschmidt oder gleich hat sie das gewesen, Villa. Ist ja egal, eine große Villa jedenfalls. Nicht? Das war ein Riesenschloss. Warum ist der angezogen? Das ist eines der größten industriellen Bombays, der gehört zu den 20 reichsten Familien Bombays, weil der ist da im, da findet da Krishna bewusste Nahrung für die Seele. In dem kleinen, in dem Waisenhaus. In dem kleinen Raum des Waisenhauses. Wo er ihn gerade an Maharaj getroffen hat, hat sie noch nicht so ausgeweitet. Der Reichtum unserer Bewegung ist nicht die samtenen Vorhänge und die goldenen Strucknäpfe und die gut funktionierenden Quarzuhren an der Wand. Der Reichtum unserer Bewegung ist das Maß an spirituellem Wissen und auch die Loslösung von nicht-Krishna-bewussten Sachen. Dieser Reichtum zieht die Bedingten sehr an. Nicht? Aber wenn der Reichtum nicht vorhanden ist und nur äußere Dinge da sind, werden wir nur Menschen anziehen, die auch angezogen werden müssen, die auch die Mercy brauchen. Aber wenn das nur solche sind, dann kann man nicht mehr, dann hat man keine Durchgangsschlagskraft und keine gesellschaftliche Relevanz in einer Gesellschaft. Please. Zum Glück besteht unsere Bewegung nur aus solchen spirituellen Gewehren.
sagen, dass wir hier ein natürliches Ende gekommen sind. Also zeitlich, wir haben heute fantastische Sonntagsfeste. Die Kölner Sonntagsfeste, also das muss ich wirklich den Devotees hier sagen, weil es meine letzte Chance, also das kann ich im Sonntagsfest sagen. Ja, wir ziehen hier wirklich sehr, also nachdem ich jetzt so gesprochen habe, glaubt es mir wohl keiner mehr, aber es stimmt, ich meine schon mehr. Letzten Sonntag war ein total nektarhaftes Sonntagsfest, also sehr, sehr nice Leute, und ich habe das immer gesehen. Es scheint, dass diese Kombination Restaurant und Sanketan erstmal, dann machen die Bodies über den unter der Woche, also jetzt nicht in den kalten Wintermonaten, aber sonst der Harina, und dann so eine unglaublich nice Kombination. Also ich habe auch immer festgestellt, die Bodies untereinander in Köln haben eine sehr nice Beziehung, und dort, wo man nicht eine, sagen wir mal so, eng vielleicht Zusammenarbeit, ist doch eine sehr eine respektvolle gegenseitige Beziehung da. Es ist eine sehr nice Form, es zieht sehr nice Leute an. Ich finde es aber ehrlich gesagt schön, dass es so eng ist. Nicht? Im Sonntagsfest wird es ja ganz voll, ich werde das heute sehen, also Krishna. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig. Shila Prabhupada ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanand Nityananda ki jai.